Bewusstsein. Wir befinden uns am Beginn einer tiefgreifenden Wandlung unserer gesellschaftlichen Lebensverhältnisse. Welche Gedanken und Inspirationen können uns dabei helfen, diesen Wandel zu bejahen und zu gestalten? Eine Sendung von Roland Steidl.
Wir sind mit unserem Bewusstsein im März angelangt. März 2024, nicht? Was sagt uns denn die Natur oder der Zusammenhang mit der Natur über den März? Mir fiel spaßeshalber ein altes Liedlein. Bin fast versucht, den Anfang vorzusingen. Im Märzen der Bauer die Rösslein einspannt, er setzt seine Felder und Wiesen in Stand. Und dann werden eine Reihe von Tätigkeiten aufgezählt, nicht? Also, so sang man in einer von einfachem bäuerlichen Leben geprägten Zeit. Aber vielleicht passt ja das Lied, wenn wir schlicht und einfach die Rösslein durch Traktoren ersetzen. Aber das geht auch nicht, ja, lässt sich schlecht singen. Und im Grunde genommen, würde ich sagen, gibt es heute ja gar keine Bauern mehr. Erstens heißen sie offiziell Landwirte. Und zweitens, glaube ich, sind es gar keine Landwirte mehr, sondern Landwirtschaftstechniker. So, wenn man genau ist, ja, sprachlich. Also die Frage wäre, was hat sich verändert in den vergangenen 200 Jahren, sagen wir mal, oder ganz intensiv seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs? Ist das der gepriesene Fortschritt, den wir erleben in diesen Entwicklungen? Fortschritt, nicht, das wäre so ein Thema, das dorthin führt, Fortschritt, ja, Fortschritt, das mit dem zu tun hat, was ich im März thematisieren möchte. Vor kurzem hörte ich einen US-amerikanischen Computerspezialisten die kommenden Möglichkeiten der Vernetzung menschlicher Gehirne mit Computern preisen. Ja, weil es war ja die Begründung, die Welt könnte so kompliziert werden, dass ein einziges Gehirn nicht mehr ausreicht, um die Lösungen für die allfälligen Probleme zu finden. Also muss man Gehirne vernetzen und am besten natürlich noch mit einem Computer. Interessant war, dass derselbe Mann, ja, innerhalb einer Pausenzeit von 3 Sekunden dann gesagt hat, seine große Angst bezieht sich darauf, dass all diese Entwicklungen, die großartige Fortschritte sein können, letztlich missbraucht werden. Ja, also wir spüren sofort, Fortschritt scheint ambivalent zu sein. Wir können es aber nicht wissen. Ja, wir können nicht genau wissen, was machen die Leute mit dem, was sie können und was sie wollen. Und wir sind ja sowieso gewohnt, dass wir scheinbar positive Entwicklungen, sagen wir mal scheinbar positive Entwicklungen, erst einmal gründlich preisen und die dunklen Seiten der Dinge verdrängen. Also, die Cyberkriminalität boomt. Wer fortschreitet, der geht einen Weg. Wohin führt dieser Weg? Immer geradeaus? Oder im Kreis? Zu einem wie auch immer gedachten Guten oder zu seinem Gegenteil? Aufwärts, vielleicht in einer Spirale oder abwärts in einer Spirale? Gibt es Ziele des Fortschritts oder zumindest ein Ziel? Und wer bestimmt diese Ziele und zu wessen Nutzen? Kennen wir als Teilnehmer dieser, ja, super technisierten, reichen Gesellschaft eigentlich die Ziele, die diese Gesellschaft verfolgt? Ich habe mich beim Vorbereiten erinnert an Karikaturen aus den 80er Jahren. Da sieht man eine Gruppe von Menschen, die mit einem gewissen Tempo fortschreitet, nach vorne geht und plötzlich liegt vor ihnen ein Abgrund. Was jetzt? Wohin? Nicht? Das ist tatsächlich, je länger ich darüber nachdachte, habe ich gedacht, das Bild ist gar nicht schlecht. Weil man müsste dann ja fragen können, was passiert jetzt? Ja? Wie soll man reagieren? Nämlich, das Problem ist ja, und das ist ja tatsächlich auch unser Problem, wenn wir sagen, wir sind in einer manifesten, multiplen Krise oder wie auch immer, ja, oder in einer Zeitenwende, dann ist der Punkt ja der, dass wenn vorne die Ersten feststellen, da kommt ein Abgrund, wir können nicht weiter, dann drängen von hinten noch viele, viele, viele nach. Nämlich, ja, die Länder der dritten, vierten Welt, die armen Länder, die auch an dem Anteil haben wollen, was wir haben. Also insofern, das Bild war gar nicht schlecht. 80er Jahre, von hinten wird nachgedrängt. Nun, ich möchte in diesem März, möchte ich über Orientierung nachdenken. Also haben wir noch, wenn wir schon von Zielen sprechen, nicht unserer gesellschaftlichen Entwicklung, haben wir eine Orientierung? Wissen wir, wohin wir wollen? Und wissen wir, wie wir den Weg gehen sollen oder können? Ich will mal ganz grundsätzlich beginnen. Orient, ja, der Orient bezeichnet die Richtung, von der her die Sonne aufgeht. Also, wenn wir nach Orientierung fragen, dann fragen wir eigentlich danach, ob uns die Sonne noch scheint, ob wir genug sehen, ja, und ob wir überhaupt die Sonne noch sehen. Und das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Nicht, wir wissen aus Erfahrung, auf der, wenn man so will, Naturebene geht die Sonne im Osten auf. Nicht zu verwechseln mit Ostern. Ja? Also im Osten geht die Sonne auf. Und zwar dann, wenn die Nacht zu Ende ist, mit ihrer Finsternis, mit ihren Ängsten, Träumen, Fantasiebildern, Wunschvorstellungen. Und jetzt kehrt der Tag zurück, der allem Konturen verleiht und erlaubt, Dinge und Wesen voneinander zu unterscheiden. Allerdings, man muss fairerweise sagen, und das finde ich einen ganz spannenden Faktor, weltweit orientieren sich die Menschen seit Jahrtausenden auch in der Nacht an Mond und Sternen und blicken in die Tiefe der Zeit und ihren Wandel. Es gibt Leute, die behaupten, und vielleicht gar nicht zu Unrecht, dass die Orientierung in der Nacht für viele Kulturen erheblich wichtiger war als die Orientierung am Tag. Das finde ich einen interessanten Gedanken. Ich will ihn jetzt nicht großartig weiterverfolgen. Nicht? Also kann man sich in der Nacht durch die Sternenkonstellationen und die Bewegung der Sterne vielleicht tatsächlich besser orientieren als tagsüber? Ja gut, die Sonne ist auch immer ein Orientierungsfaktor, aber wenn die Sonne scheint, sieht man keine Sterne. So ist es ganz einfach. Ex oriente lux. Das Licht kommt aus dem Osten, aus der Richtung des Sonnenaufgangs. Das ist ein uralter Satz, ex oriente lux. Das Licht kommt aus dem Osten. Im übertragenen Sinne könnten wir auch sagen, das Heil kommt aus dem Osten. Und so ist dieser Satz auch verstanden worden. Für unsere christlich geprägte Kultur, zumindest war sie das mal eine Zeit lang, würde man sagen, das Licht, das Heil kommt aus dem Nahen Osten. Wir sehen aber gerade, was im Nahen Osten los ist. Da ist ziemlich viel Unheil, da ist geradezu geballtes Unheil los. Und gerade in den vergangenen, ja, das Licht kommt aus dem Osten, in den vergangenen gut 100 Jahren haben sich Menschen aus dem Westen auf die Suche nach dem Heil des Ostens gemacht. Ziele waren vor allem Indien, Tibet, China, das Dach der Welt. Dort haben manche Menschen Kulturen entdeckt, die anders sind oder waren. Mittlerweile gleichen sich die Kulturen ja alle an, die anders waren als unsere, und sie haben dieses Anderssein als ausgesprochen bereichernd vielleicht gegenpolig bereichernd erlebt. Ich glaube, dass es tatsächlich gegenpolig gewesen ist, weswegen über längere Zeit hinweg Menschen versucht haben, die Hochzeit von Ost und West herzustellen. Also beide Denksysteme, das naturwissenschaftliche, ökonomisierte, westliche, zu verbinden mit einem eher auf Lebenskultur, auf Weisheit gegründete Philosophie und Spiritualität zu gründen, nicht zu stellen. Also natürlich hat dazu eine ganze Menge Sehnsucht gehört, nicht? Ich denke zum Beispiel auch an die Hippie-Bewegung in den späten 60er, 70er Jahren, wo ganz, ganz viele junge Leute ausgebrochen sind, nicht? Aus den engen Fesseln der Industrie- und Leistungsgesellschaft und gerade in Indien, in Ashrams und anderswo gesucht haben, ja, was brauchen wir denn wirklich zum Leben? Brauchen wir diesen ganzen Konsum- und Technikwahnsinn denn wirklich? Nicht? Manche sind bereichert, manche frustriert zurückgekommen und manche haben sich einfach zugekifft. Also ganz unterschiedliche Ansätze. Manches kam aus Frustration und manches einfach aus Neugier. Ich will aber noch mal ein paar Namen herausheben von Leuten, die tatsächlich in großartiger Weise diesen Weg nach Osten gegangen sind. Ich habe einige von ihnen gelesen, eigentlich alle, die ich jetzt nenne. Sven Hedin, ja, der sehr früh schon Ende des 19. Jahrhunderts nach Asien aufgebrochen ist. Da gibt es wunderschöne Geschichten, wie die Tibeter ihn nicht nach Tibet lassen wollten. Dann Alexandra David-Neel, eine Dame, die über 100 Jahre alt geworden ist und tatsächlich halb China, Tibet und Indien durchwandert hat. Ja, also unglaublich steil und wunderschöne Bücher. Es gibt, bitte, 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 ich bitte wieder zu lesen, zu lesen, zu lesen. Alexandra David-Neel. Heinrich Harrer kennen wir, war ein Österreicher. Ja, der sich auch dort viel herumgetrieben hat, mehr oder weniger, ja, nicht, man kann nicht sagen zwangsweise, sondern einfach, weil er Berge besteigen wollte. Und zuletzt nenne ich noch einen anderen Österreicher, den ich sehr mag, ja, seine Werke, das ist der Herbert Tichy. So, also, wir waren bei der Hochzeit von Ost und West zuletzt angekommen und ich denke mir, die Tragödie der modernen Gesellschaften, zu denen wir gehören, ist ihre innere Orientierungslosigkeit. Wir beschleunigen und beschleunigen und beschleunigen Entwicklungen und haben keine Orientierung mehr. Wir wissen nicht, wohin wir wollen oder sollen. Und wir leben, und das ist der abschließende Gedanke, wir leben von Illusionen, ja, von der Wachstumsillusion, von der Fortschrittsillusion, von der Technikillusion und von der Konsumillusion. Und die Frage ist, wie wir diese Illusionen überwinden und wieder einen klaren Kontakt zur Realität finden können.
Sie hörten Bewusstsein. Gedanken von Roland Steidl. Die Musik zur Sendung stammt von Johann Sebastian Bach, interpretiert von Harald Simada. Diese Sendereihe steht auch als Podcast in unserem Online-Archiv zur Verfügung.